Du kennst das bestimmt. Also normalerweise, wenn wir über Nachrichten sprechen, erwarten wir ja so eine gewisse Ordnung, wie in einer riesigen, gut sortierten Bibliothek. Hier drüben ist das Regal für Außenpolitik, dort steht der Wirtschaftsteil, eine Etage drüber das Feuilleton. Alles hat seinen festen Platz.
Ja, alles säuberlich getrennt.
Genau. Und das gibt uns halt dieses beruhigende Gefühl, die Welt in verdaulichen, logischen Häppchen verstehen zu können.
Aber, und das ist der spannende Punkt, wenn du diese aufgeräumte offizielle Bibliothek verlässt und die Welt der alternativen Medien betrittst, sieht das ganz anders aus.
Absolut.
Plötzlich sind all diese strengen Kategorien miteinander verschmolzen. Und zwar auf eine Art, die auf den ersten Blick völlig chaotisch, ja fast schon surreal wirkt.
Und genau da setzen wir heute an. Willkommen zu unserer heutigen Analyse. Unsere Mission ist echt faszinierend. Wir wollen nämlich eine hochgradig subjektive und polarisierende Perspektive sezieren.
Um einfach mal zu verstehen, wie solche alternativen Medienlandschaften ihre ganz eigenen, in sich geschlossenen Weltbilder konstruieren.
Richtig. Wir schauen uns an, wie scheinbar völlig unzusammenhängende Ereignisse zu einer einzigen, riesigen Erzählung verwoben werden.
Der Autor des Textes, den wir uns heute vornehmen, nennt dieses Konstrukt das Illusionstheater.
Krasser Begriff eigentlich.
Ja, total. Und es ist wirklich eine Meisterklasse darin, wie man sich so ein eigenes paralleles Nachrichtenuniversum erschafft.
Als Grundlage dient uns heute ein Blogbeitrag bzw. ein Audiotranskript vom 1. März 2026. Das Ganze stammt von der Seite nwachter.net, also Nachtwächter geschrieben mit einer 8 in der Mitte,
Genau.
für heute klar zu machen.
Sehr wichtig, ja.
Dieser Text ist extrem politisch aufgeladen. Er strotzt nur so vor Sarkasmus, vor beißender Kritik und präsentiert hochgradig alternative Sichtweisen auf das Weltgeschehen. Also von Geopolitik bis zu echt sensiblen innenpolitischen Reizthemen ist alles dabei. Und unser Ziel ist es ausdrücklich nicht, hier für irgendeine Seite Partei zu ergreifen. Wir wollen diese Ansichten weder bestätigen noch widerlegen oder moralisch bewerten.
Genau, wir betrachten den Text heute streng neutral. Im Grunde, ich sag mal, wie Ingenieure, die eine fremde Maschine auseinanderbauen.
Schönes Bild.
Wir wollen sehen, wie die Zahnräder ineinander greifen. Wir wollen die Rhetorik verstehen, die psychologischen Muster dahinter entschlüsseln und schauen, wie da Fakten und Meinungen verknüpft werden.
Okay, lass uns das mal auspacken. Der rote Faden für uns lautet heute: Wie nimmt dieser Autor globale Konflikte, lokale Benzinpreise und kaputte Leihfahrräder und baut daraus eine wasserdichte Weltanschauung?
Ja, eine wilde Mischung.
Total. Der Text beginnt ja auf der ganz großen geopolitischen Bühne. Konkret bei der Situation zwischen den USA und dem Iran. Und seine Kernaussage stellt das, was wir meistens in den Nachrichten hören, komplett auf den Kopf.
Er behauptet nämlich, das US-Militär sei gar nicht so allmächtig. Er nennt diese Überlegenheit eine, Zitat, durch cineastische Dauerwiederholung eingebläute Phrase.
Eine cineastische Dauerwiederholung?
Was hier wirklich faszinierend ist, er nennt es eine Leinwandtäuschung. Das ist rhetorisch unglaublich clever.
Warum genau?
Weil er Hollywood-Filme und Nachrichten in einen Topf wirft. Er suggeriert den Lesern quasi, alles, was ihr über westliche Stärke wisst, ist reine Fiktion, ein Film.
Aber warte mal, er behauptet also ernsthaft, dass eine hochtechnologisierte, milliardenschwere Armee gegen den Iran verliert? Wie begründet er das denn?
Durch totale Entmystifizierung. Er beschreibt, wie der Iran vergleichsweise simple, spottbillige Drohnen einsetzt, um die sündhaft teuren US-Verteidigungssysteme, also diese Patriot-Raketen, einfach zu erschöpfen.
Also ein asymmetrischer Krieg.
Ganz genau. Laut dem Text kontrolliert der Iran die Straße von Hormus völlig entspannt, verkauft sein Öl gen Osten und zwingt die amerikanischen Flugzeugträger, auf Distanz zu gehen. Er sagt dann spöttisch, das US-Militär verhandelt quasi nur noch mit sich selbst.
Ich musste beim Lesen unweigerlich an so einen Boxkampf denken. Weißt du, er beschreibt das amerikanische Imperium wie so einen alternden Schwergewichtschampion. Der kommt in den Ring, prahlt mit seinen riesigen Muskeln und merkt plötzlich, dass der Gegner eine völlig andere, viel billigere Kampfsportart macht.
Ja, und der Champion schlägt nur noch ins Leere. Ein perfektes Bild dafür.
Aber warum reitet der eigentlich so auf dieser Straße von Hormus herum?
Naja, das ist der globale Flaschenhals schlechthin. Wenn man sich die echten Fakten ansieht, so 20-30% des weltweit gehandelten Öls fließen durch diese Meerenge.
Krass, das ist echt viel.
Ja, wer die kontrolliert, hat den Daumen auf der Halsschlagader der globalen Wirtschaft. Wenn er also sagt, der Iran kontrolliert das mühelos, dann sagt er nicht nur, Amerika ist militärisch schwach.
Sondern?
Er sagt, der Westen hat die Kontrolle über sein eigenes wirtschaftliches Überleben verloren.
Verstehe. Er nimmt also offizielle Begriffe wie allmächtig und zieht sie durch diesen Kontrast mit den Drohnen ins Lächerliche. Eine rot-weiß-blaue Bulldogge, die sich gegen eine entspannte Perserkotze wehrt, so in der Art.
Richtig, und das ist der fundamentale Baustein seiner Erzählung. Wenn das Militär nur ein Papiertiger ist, dann ist alles, was uns von offizieller Seite gesagt wird, eine Lüge. Er demontiert zuerst die globale Autorität.
Das führt uns ja direkt zur nächsten Frage. Wenn die globale Bühne schon eine Illusion ist, wie blickt er dann auf Europa, auf die Lage vor der eigenen Haustür?
Das ist der erzählerische Hebel, den er jetzt umlegt. Er verlagert das Ganze direkt auf die inländische Wirtschaftskompetenz. Und da wird der Tonfall deutlich rauer.
Oh ja, das habe ich auch gemerkt. Es wird sehr persönlich. Er kritisiert die Sanktionen gegen Russland. Und dann nennt er den deutschen Kanzler plötzlich abfällig einen Rundholz-Stabnasen-Kanzler.
Mhm.
Und die Ukraine wird konsequent Kokaine genannt. Das klingt doch erstmal einfach nur nach einer plumpen Beleidigung, oder? Wie funktioniert das rhetorisch?
Es geht um den Entzug von institutioneller Autorität. Wenn du Bundeskanzler schreibst, schwingt da die Schwere des Amtes mit.
Ja, logisch.
Wenn du ihn aber Rundholz-Stabnasen-Kanzler nennst, machst du ihn zur Witzfigur, zu Pinocchio, dem die Nase wächst, wenn er lügt. Einem Clown muss man nicht gehorchen, verstehst du?
Ah, okay. Er signalisiert also, diese Politiker sind keine Respektspersonen, die Fehler machen. Sie sind absurde Darsteller in seinem sogenannten Illusionstheater.
Genau. Und von dieser demontierten Basis aus feuert er dann seine wirtschaftlichen Warnungen ab. Er sieht die Spritpreise in Deutschland auf 3 Euro zusteuern.
Während er gleichzeitig das Ausland lobt, er erwähnt Italien, wo er, nennt sie Frau Melone, die Steuern gesenkt hat, sodass der Liter nur noch 1,70 Euro bis 1,85 Euro kostet.
Er baut hier die Prämisse auf, dass unser System vorsätzlich an ideologischer Verblendung scheitert.
Aber hier wird es wirklich interessant. Dann bringt er nämlich sein absolutes Kernbeispiel. Er behauptet, dass in Tschechien bald eine Spritrationierung ansteht. 50 Liter pro Tag für Privatleute.
Mhm. Und 200 Liter für Unternehmen.
Genau. Und das verknüpft er in einem Atemzug mit der Theorie der 15-Minuten-Stott. Also dieser Idee, dass Bürger in ihren Vierteln eingesperrt werden sollen.
Da hast du beim Lesen sofort eingehakt, oder?
Absolut. Ich saß da, hab das gelesen und kurz nachgerechnet. Er schreibt ja selbst, dass 50 Liter für 600 bis 800 Kilometer Fahrt reichen.
Ja.
Da dachte ich mir, Moment mal. Wenn diese angebliche Rationierung mir immer noch erlaubt, jeden Tag 800 Kilometer zu fahren, wie passt das zu der klaustrophobischen Angst einer 15-Minuten-Stadt, aus der ich nicht mehr rauskomme? Das ist doch ein massiver Widerspruch.
Wenn wir das mit dem großen Ganzen verbinden, wird klar, es geht in solchen Texten überhaupt nicht um harte mathematische Logik.
Sondern?
Es geht um psychologische Trigger. Das Wort Rationierung ist ein enorm starker emotionaler Reiz. Wenn Menschen das hören, denken sie nicht an 800 Kilometer. Sie denken an Lebensmittelmarken, an Mangelwirtschaft, an staatlichen Zwang.
Wahnsinn. Das heißt, die bloße Erwähnung des Wortes reicht schon?
Ja. Ob das nun 70 oder 5 Liter sind, ist völlig egal. Die Botschaft lautet, der Staat greift in deine Freiheit ein. Der Kontrollverlust hat begonnen. Und zack ist die emotionale Brücke zur 15-Minuten-Stadt geschlagen.
Das ist ja echt ein krasser mentaler Taschenspielertrick. Die Zahl 50 liefert das Gefühl eines objektiven Fakts, aber das Reizwort liefert die Emotionen.
Völlig richtig. Und dieser gefühlte Kontrollverlust bleibt nicht bei den Benzinpreisen stehen. Er weitet das jetzt auf die Infrastruktur und die Medien aus.
Oh ja, da kommen wir zu meinem Lieblingssegment. Es ist, als würde man jemandem zuschauen, der wütend durchs Fernsehprogramm zappt. Und bei jedem Sender, den er erwischt, findet er einen neuen Beweis für den Weltuntergang.
Das nennt man in der Psychologie oft Abophenie, die Tendenz, in völlig unzusammenhängenden Dingen bedeutungsvolle Muster zu erkennen. Lass uns mal durch seine Sender zappen.
Okay, also Sender 1, die Infrastruktur kollabiert. Er zitiert eine Meldung, dass die Deutsche Bahn ab dem 10. April Leihfahrräder statt Bussen beim Schienenersatzverkehr anbietet.
Mhm.
Und in Bayern wird überlegt, Zugfahrten präventiv zu streichen. Dem stellt er dann sarkastisch gegenüber, dass die, Zitat, Reichsbahn Anfang 45 unter Feindbeschuss ja ach so pünktlich gewesen sei.
Da müssen wir kurz innehalten. Dieser Vergleich mit der Reichsbahn 1945 ist nicht einfach nur bissig. Das ist eine ganz gezielte Dog Whistle.
Eine Hundepfeife, also ein verstecktes Signal.
Genau. Er glorifiziert hier die Effizienz einer kollabierenden faschistischen Diktatur und stellt sie über eine moderne Demokratie. Die unterschwellige Botschaft ist enorm düster. Er suggeriert, unser System sei so verkommen, dass selbst ein mörderisches Regime im Krieg den Alltag besser organisieren konnte.
Puh. Wenn man das so zerlegt, wird es erst richtig heftig. Er brennt die Legitimation des Staates quasi komplett nieder.
Ja.
Und dann zappt er direkt weiter zu den Medien. Er regt sich furchtbar auf, dass die Gesellschaft sich über digitale Gewalt empört. Konkret geht es da um KI-generierte Pornos einer Schauspielerin, er nennt sie Frau Fernandes.
Mhm.
Er fragt dann, warum kümmern wir uns um Fake-Pornos, wenn wir gleichzeitig reale Gewalt auf der Straße haben? Den sogenannten importierten Inlandsterror. Und dann kommt die Krönung der Heuchelei aus seiner Sicht. Klimaaktivistinnen, er nennt eine Kira Bönisch, demonstrieren für diese Schauspielerin, während besagte Schauspielerin fröhlich erste Klasse aus Asien vom Traumschiff-Dreh zurückfliegt.
Das wirft eine wichtige Frage auf. Wie hast du diese wilde Aneinanderreihung empfunden?
Ich dachte nur, wie um alles in der Welt bringt man Leihfahrräder, KI-Pornos und Erste-Klasse-Flüge in einem einzigen Absatz zusammen? Das wirkt doch wie ein Fiebertraum.
Es wirkt chaotisch, ist methodisch aber extrem präzise. Er wendet hier eine Taktik an, die man Nude-Picking nennt.
Nude-Picking, wie Nüsse pflücken.
Fast. Es ist ein Wortspiel aus Cherry-Picking, also Rosinenpickerei, und dem Wort Nut, also Spinner. Du suchst dir absichtlich das absurdest heuchlerische Beispiel der Gegenseite heraus, hier die erste Klasse fliegende Schauspielerin und die Klimaaktivistin.
Okay.
Und dann präsentierst du dieses absurde Beispiel als die unumstößliche Norm für das gesamte System.
Ah. Er sagt also, schaut euch diese Elite an. Während ihr mit dem Leihfahrrad der Bahn rumstrampelt und kein Benzin habt, sitzen die im Penthouse, fliegen erste Klasse und heulen wegen Fake-Pornos.
Exakt. Er konstruiert eine knallharte Zweiklassengesellschaft. Die kollabierende echte Welt des Lesers gegen die völlig entrückte, heuchlerische Welt der Elite. Das erzeugt beim Leser blanke Wut.
Wenn man das so analysiert, bekommt dieser wütende Text echt eine kalkulierte Struktur. Er hat das Militär demontiert, die Wirtschaft, die Bahn, die Medien.
Alles liegt in Trümmern.
Genau, man erwartet nach dieser furchteinflößenden Bestandsaufnahme eigentlich ein total apokalyptisches Fazit, einen Aufruf zur Rebellion oder so.
Und stattdessen, was macht er?
Also, was bedeutet das nun alles? Stattdessen macht er was, da musste ich wirklich lachen. Er wechselt völlig abrupt ins tiefste Privatleben. Er fängt an, über seinen verdammten Hühnerstall zu reden.
Der Hühnerstall. Ein fantastisches rhetorisches Stilmittel.
Sich Paletten kostenlos ergattert hat und seinen Stall baut. Und jetzt muss er einen zweiten bauen, weil die Althennen nicht mit dem jungen Geflügel zusammenziehen wollen.
Herrlich.
Er nennt das das echte Leben und schließt diesen mega düsteren Text mit den Worten: Alles läuft nach Plan. Ich meine, von globalen Kriegen zu zickigem Geflügel, warum endet das so?
Ich verstehe vollkommen, dass das erstmal skurril wirkt. Aber psychologisch gesehen ist das brillant. Welche Rolle nimmt er denn ein? Er ist der Nachtwächter.
Jemand, der in der Dunkelheit Wache hält, während alle schlafen.
Richtig. Er hat eine Welt gezeichnet, die außer Kontrolle ist. Der Leser ist gestresst, fühlt sich ohnmächtig. Und jetzt zieht sich der Autor in einen Bereich zurück, wo er absolute Kontrolle hat. Sein Stück Land, seine Hühner.
Wie ein Bunker. Aber ein richtig gemütlicher, ländlicher Bunker.
Perfekt zusammengefasst. Es ist die Bestätigung seiner Persona. Er beobachtet das Chaos, durchschaut das Theater, aber lässt sich nicht zerstören. Er zimmert sein eigenes Reich.
Und wenn er sagt, alles läuft nach Plan, dann meint er, die Welt da draußen geht unter. Genau wie wir es gesagt haben. Aber wir hier drinnen sind sicher und autark.
Das bietet dem Leser einen enormen psychologischen Trost. Von der globalen Ohnmacht zur lokalen Handlungsfähigkeit.
Wow, okay, fassen wir das mal für dich, der uns gerade zuhört, zusammen. Du hast heute gesehen, wie ein einzelnes Narrativ diese Idee eines korrupten Systems, scheinbar völlig isolierte Ereignisse, zu einem Universum zusammenbaut.
Mhm.
Iranische Drohnen, tschechische Rationierungen, marode Züge, Erste-Klasse-Flüge. Durch Taktiken wie Nude-Picking und Apophenie werden das Puzzleteile einer ganz spezifischen, düsteren Geschichte.
Und da liegt die wichtigste Lektion, die weit über diesen Text hinausgeht. Wir alle konsumieren Nachrichten.
Und wir müssen uns bewusst machen, diese Nachrichten sind immer von jemandem kuratiert.
Immer.
Auch etablierte Medien reihen Fakten auf bestimmte Weise aneinander. Sie erzählen durch die Anordnung von Informationen eine Geschichte. Es gibt immer einen Regisseur.
Die Puzzleteile fallen nie von allein in ein Bild.
Niemals.
Und deshalb möchte ich dir einen letzten Gedanken mitgeben. Wenn du morgen deine Nachrichtenfeeds öffnest, egal ob Zeitung oder Social Media, dann tritt geistig einen Schritt zurück.
Mhm.
Frag dich selbst, welches spezifische Stück führt dieses Theater gerade für mich auf? Welche Weltsicht soll durch diese exakte Reihenfolge heute in mir ausgelöst werden?
Das ist echt die entscheidende Frage, wenn man selbstbestimmt bleiben will. Wer schreibt eigentlich das Drehbuch für unsere Realität? Und wer sitzt am Ende beruhigt in seinem Hühnerstall? Vielen Dank für deine Zeit, für diese tiefen Einblicke und an dich fürs Zuhören und Mitdenken bei unserer heutigen Recherche. Bleib neugierig, hinterfrage die Drehbücher und bis zum nächsten Mal.